Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Ich begrüße Sie herzlich zum Rabe Info vom Montag, den 19. April. Heute mit folgenden Themen.
Ich habe ja das LSD nicht gesucht. Das LSD ist zu mir gekommen.
Heute vor 78 Jahren wurde LSD entdeckt. Wir fragen nach, warum es verboten wurde und ob eine Legalisierung wieder denkbar wäre. Dann 10 Jahre Krieg in Syrien. Ärzte ohne Grenzen veröffentlicht zum traurigen Jahrestag einen Bericht über das Gesundheitswesen in Syrien. Zwei Ärzte erzählen von ihrem Alltag.
Am Freitagmorgen des 20. Dezember war einfach niemand mehr da. Die Stadt ist vollkommen zerstört. Das ist sehr traurig.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Elias Fischer.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Die Berner Young Boys IB sind erneut Schweizer Fußballmeister. Mit dem gestrigen Sieg gegen den FC Lugano holen die Berner die vierte Meisterschaft in Serie. Aus bekannten Gründen verzichtete IB auf eine Feier mit Publikum. Um 10 Uhr nachts zündeten Fans in der ganzen Stadt aber ein riesiges Feuerwerk. Ungewohnt scharf kritisiert die Berner Kantonsregierung das Bundesamt für Gesundheit BAG. Grund sind die erneuten Lieferengpässe beim Moderna-Impfstoff bzw. dass das BAG sehr kurzfristig darüber informierte. In einer Mitteilung fordert die Berner Regierung nun vom BAG, die Verantwortung an Wirtschaftsfachleute abzugeben, um einen professionellen Ablauf sicherzustellen, wie sie wörtlich schreibt. Trotz den Lieferengpässen kann der Kanton Bern alle geplanten Impftermine der kommenden Wochen einhalten. Ab heute dürfen Restaurants ihre Terrassen wieder öffnen. Es gilt eine Sitz- und Maskenpflicht. Pro Tisch sind maximal 4 Personen erlaubt. Da viele Gastrobetriebe so nicht kostendeckend wirtschaften können, gibt es weiterhin finanzielle Unterstützung vom Bund. Auch Sportstadien, Kinos, Theater und Konzerte dürfen eingeschränkt wieder öffnen. Ebenso ist Präsenzunterricht an Hochschulen wieder erlaubt, allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Der Gesundheitszustand des bekannten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny verschlechtert sich zusehends. Nach über 2 Wochen im Hungerstreik warnen Ärztinnen vor einem Herzstillstand. Laut Medienberichten hat die US-Regierung Russland mit Konsequenzen gedroht, sollte Nawalny im Gefängnis sterben. Er sitzt in einem Straflager nahe Moskau. Nawalnys Team rief für Mittwochabend zu neuen Protesten auf. An dem Tag hält Russlands Präsident Putin seine Rede an die Nation. Im europäischen Clubfußball zeichnet sich ein Erdbeben ab. 12 Spitzenclubs wollen eine eigene europäische Super League gründen. Unter ihnen englische, italienische und spanische Vereine, deutsche und französische sind nicht dabei. Die UEFA ist erbost und will nun alle Möglichkeiten prüfen, das zu verhindern, und drohte den Clubs mit dem Ausschluss der Teams und ihrer Spieler. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt es ziemlich sonnig mit teils Quellwolken bei 16 Grad. Am Mittwoch ist es voraussichtlich bewölkt bei 15 Grad.
Rabe Info.
Der heutige 19. April ist auch bekannt als Bicycle Day. Heute, vor genau 78 Jahren, fuhr der Basler Chemiker Albert Hofmann mit seinem Fahrrad von der Arbeit nach Hause, weil er sich unwohl fühlte. Auf dem Weg entfaltete das LSD, das er zu Experimentierzwecken eingenommen hatte, seine Wirkung. «Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel», gab er später zu Protokoll. Eigentlich hat er mit dem Stoff gearbeitet, um ein Herzmedikament herzustellen. Einige Zeit später wurde das LSD dank den Hippies berühmt. Ende der 60er Jahre kam es jedoch weltweit auf die Liste der verbotenen Substanzen. Warum eigentlich? Und könnte das Lysergsäurediethylamin bald wieder legalisiert werden? Katrin Hiss berichtet.
Ein guter Trip ist eigentlich eine Ich-Auflösung, die stetig vorangeht. Man verschmilzt mit der Umgebung, man gibt die Kontrolle auf, aber man kann das genießen. Man fühlt sich eingebettet, eins.
So beschreibt der Hirnforscher Franz Vollenweider von der Universität Zürich die Wirkung des LSDs. Nach dessen Entdeckung durch den Basler Chemiker Albert Hofmann war LSD rund 25 Jahre lang legal erhältlich. In dieser Zeit wurde in der Psychiatrie damit experimentiert, wie Magali Torne, Historikerin am Institut für Medizingeschichte der Uni Bern, erklärt.
Beispielsweise in Zürich am Burghölzli hat man sehr unterschiedliche Tests gemacht mit Patienten, mit Alkoholabhängigen und dann aber auch Selbstversuche der Psychiater selber. Also die haben das eingenommen, weil sie dachten, LSD löst eine Art Psychose aus, die dann nach 6 oder 8 Stunden wieder vorbeigeht. Und deshalb wurde der Stoff lustigerweise eben auch als eine Art Medikament für die Psychiater selbst gesehen, weil sie dann besser verstehen konnten, was mit ihren Patienten eigentlich geschieht. Also man dachte, das ist ein Mittel, mit dem man die Psychosen und das Funktionieren des Geistes überhaupt erforschen könnte.
In den 60er Jahren entdeckten dann die Hippies den Stoff für sich. LSD trat in den Jugendkulturen seinen Siegeszug an. Dass dies letztendlich zum Verbot des LSDs führte, sei aber eine verkürzte Erklärung.
Es gibt Historikerinnen, die argumentieren, dass LSD in den USA vor allem von der weißen männlichen Mittelschicht und von Studenten konsumiert wurde und dass man dann Angst hatte, dass diese aus der Gesellschaft aussteigen und vor allem auch nicht mehr arbeiten wollten.
Diese Version der Geschichte sei nicht vollständig. Das Verbot von LSD habe auch mit dem sogenannten Contergan-Skandal zu tun von 1961-62.
Also damals wurde bekannt, dass ein Schmerzmittel, das eben Contergan heißt, zu Fehlgeburten führte und auch zu Missbildungen bei Babys. Das Mittel war aber rezeptfrei erhältlich und wurde als unschädlich wie Zuckerplätzchen beworben. Und mit diesem Skandal rückten dann die Risiken eben nicht nur von diesem Stoff, sondern von Medikamenten ganz allgemein in den Blick und ins Rampenlicht auch der Medien.
In der Folge davon seien Zulassungen für Medikamente weltweit stark erschwert worden. Die zuständigen Behörden standardisierten das Verfahren. Das LSD ließ sich jedoch nicht standardisieren.
Neuerdings musste man Wirkungen und Nebenwirkungen dokumentieren und vielleicht für LSD noch viel wichtiger, die Tests, also die Experimente, mussten statistisch auswertbar und wiederholbar werden. Und das war bei LSD dann eben ein Problem, weil das LSD eben nicht nur von Mensch zu Mensch verschieden wirkt, sondern manchmal bei derselben Person je nach Tagesverfassung auch wieder unterschiedliche Erfahrungen hervorruft. Deshalb waren diese Experimente nur sehr schwer wiederholbar, führten immer wieder zu leicht anderen Ergebnissen und waren also sehr schwer in diese standardisierte Zulassung überhaupt einzubinden.
Beim LSD-Erlebnis gerät man plötzlich in eine andere Wirklichkeit. Man erlebt eine vollkommen andere Wirklichkeit, die einem so real und vielleicht noch wirklicher erscheint als die gewöhnliche Alltagswirklichkeit. Und bis dahin hatte ich immer geglaubt, es gibt nur eine Wirklichkeit, die Alltagswirklichkeit. Und plötzlich erlebte ich nun eine andere Wirklichkeit.
So der Basler Chemiker Albert Hofmann, der die Wirkung des Lysergsäurediethylamid per Zufall entdeckte. 1966 wurde LSD dann in den USA verboten. Kurz darauf folgten auch Deutschland und die Schweiz.
Das Verbot bewirkte schon, dass vor allem die Produktion dann in die Illegalität ging. Und das bewirkte schon, dass es ganz still um diese Substanz wurde und dass das wirklich in den, sagen wir, Untergrund wanderte. Und das Problem dabei ist natürlich dann die Herstellung, dass man teilweise gar nicht mehr wusste, was man überhaupt für Substanzen einnimmt.
Seit rund 20 Jahren gibt es aber wieder Forscherinnen und Psychiater, die mit dem LSD experimentieren. Zum Beispiel Professor Franz Vollenweider, den wir ganz zu Beginn gehört haben. Die Gründe für dieses kleine LSD-Revival seien laut der Historikerin Magali Dorne vielfältig.
Einerseits vielleicht eben diese Veränderungen in der Hirnforschung, bildgebende Verfahren und so weiter, dann die behördlichen Ausnahmebewilligungen, die dann plötzlich wieder zustande kamen. Und jetzt kulturhistorisch könnte man auch argumentieren, dass es zu einer Art Wiederentdeckung und vielleicht auch Neubewertung der 68er und der Hippies kam. Allerdings nur zu gewissen Elementen, eben beispielsweise dieser psychedelischen Selbstexperimente.
Dabei könne das Lysergsäure-Diethylamid in verschiedenen Kontexten eine positive Wirkung entfalten.
Forschung gibt es derzeit vor allem wieder zur Depressionsbehandlung, dann auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen oder beispielsweise mit unheilbar Kranken, sagen wir mit Krebspatienten, um die dann etwas auf ihr Sterben vorzubereiten. Ein weiterer Strang der Forschung ist dann Grundlagenforschung im Moment. Also da versucht man mit Halluzinogenen herauszufinden, wie das Bewusstsein funktioniert, also was unbewusste Prozesse sind. Und das hat vor allem damit zu tun, dass es neue Verfahren gibt in der Hirnforschung, die das ermöglichen. Spannend an diesen neueren Forschungen finde ich auch die Form. Man könnte sagen, das ist wie vielleicht das Ende der Pillenära. Wenn man jetzt an Antidepressiva denkt, das sind ja Medikamente, die man täglich einnehmen muss über eine längere Zeit. Und bei LSD oder Psilocybin ist eben angedacht, dass man das dann nur ganz zeitlich beschränkt, sagen wir 2 oder 3 Mal einnimmt in psychotherapeutisch begleiteten Sessions und dann dort so eine tiefgreifende Erfahrung macht und eine starke Veränderung hervorruft. Also das ist ein komplett anderes Medikamentenmodell.
Ob das LSD jemals vollständig freigegeben werde, sei nicht klar. Wenn ein Stoff erst einmal auf der roten Liste lande, so brauche es große politische Überzeugungsarbeit und vor allem handfeste wirtschaftliche Interessen, um diesen wieder zu legalisieren.
Bei LSD ist es halt so, dass die Patente schon lange abgelaufen sind und seit den 60er Jahren das Reputationsrisiko für die Firmen zu groß war. Also man wollte möglichst nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit diesen Substanzen. Und der Umschwung, ja, das fand erst jetzt in den letzten Jahren statt, aber die Frage ist dann schon halt, wer es dann nicht, es würde dann nicht als normales Medikament auf den Markt kommen und wenn die Patente abgelaufen sind, ist dann schon auch das Problem, was ist überhaupt das Geschäftsmodell dahinter?
Magali Dorne ist Historikerin am Institut für Medizingeschichte an der Uni Bern. Passend zum Thema hören wir jetzt A$AP Rocky mit LSD. Riding round with my system pumping LSD. I look for ways to say I love you, but I ain't into making love songs. Baby, I'm just rapping to this LSD. She ain't a stranger to the city life. I introduce her to this hippie life. We make love under pretty lights, LSD. I get a feeling it's a trippin' night. The mother drugs just don't feel me right. Girl, I really fucking want love sex dream. Another quarter to the make no mistakes, it's on a leap of faith. But love, it takes a place. Feeling that you're crazy.
They say wealth is in the mind, not the body. But I still had that. I learned that from a very wise man. Body full of shells like pimps.
Yeah. Okay, excuse me. Mr. Bill Collector, I got problems. My check arrived manana. I'ma pay my debt, I promise. I spent $20,000 with my partners in Bahamas. Another $20,000 on Rick Owens out in Barney.
I said, excuse me.
Why the fuck you looking? What's your problem? I swear we gon' have drama if you touch my tailored garments. All you see is niggas here, so that mean this trick is there. What you mean? We got weed and codeine and bricks for sale. I bet a lot of niggas plotting, so you know I got that heater, bruh. Slide my side of all them, catch me riding with my Nina, bruh. She got an apple bottom that remind you of Anita, bruh. Oh, you mean like Q-Tip? Now that girl my new bitch?
Excuse me.
No, I believe the proper terms excuse you. I could switch up on you niggas and start shitting if I choose to. That's when the new you become a difference since they knew you. I guess the new me is just it's gonna take some getting used to.
It started in Hollywood. Da, da, da. Dreaming and sharing love. Da, da, da. Tongue that I lost for words. Cause my feelings just said it all.
Ways to say I love you, but I ain't into making love songs. Baby, I'm just rapping to this LSD.
Rabe Info.
10 Jahre Krieg in Syrien. Im April vor 10 Jahren eskalierten die friedlichen Proteste im Rahmen des arabischen Frühlings. Die Regierung entschied, die reguläre Armee gegen friedliche Demonstrierende einzusetzen, der Auslöser für den Bürgerkrieg. Der Wunsch der Opposition, die Demokratisierung Syriens zu erreichen, rückte in diesem Krieg nach und nach in den Hintergrund. Stattdessen trat der Kampf verschiedener Organisationen aus religiösen und ethnischen Gründen in den Vordergrund. Ärzte ohne Grenzen veröffentlicht zum traurigen Jahrestag einen multimedialen Bericht über die humanitäre Katastrophe in Syrien. Noel Grossenbacher hat den Bericht unter die Lupe genommen.
Nach 10 Jahren Krieg sind rund 13 Millionen Syrerinnen und Syrer auf humanitäre Hilfe angewiesen. Fast die Hälfte der syrischen Bevölkerung wurde vom Krieg in die Flucht getrieben, weg von ihrem gewohnten Umfeld, in eine andere Region oder gar in ein anderes Land. Die Not der Menschen in Syrien ist groß, denn es gibt weder Aussicht auf ein baldiges Ende des Konflikts noch irgendwelche Anzeichen für eine Verbesserung ihrer Situation. Die wirtschaftliche Krise des Landes sowie die Covid-19-Pandemie verschlimmern die Lage zusätzlich. Das syrische Gesundheitssystem ist nach Jahren des Krieges sehr geschwächt. Viele Gesundheitseinrichtungen wurden bei Kämpfen zerstört und sind nicht mehr in Betrieb. Mustafa Ashash betreibt eine Gesundheitseinrichtung im Lager Deir Hassan in Idlib. Seit Beginn des Krieges hat der Vater von 5 Kindern unerbittliche und gezielte Angriffe auf medizinisches Personal und Einrichtungen erlebt.
إلا ما تبقى بالعشر سنوات لا تمر سنة إلا يكون فيها قتال يكون فيها حرب يكون فيها معارك يكون فيها نزوح.
Als die Regierung gewalttätig wurde, kam es zu Verwundeten. Aber wir hatten keine Kliniken oder Krankenhäuser. Also haben wir Notfallstationen an verschiedenen Orten aufgebaut, um zu behandeln, was wir eben konnten. Wir haben ein medizinisches Versorgungszentrum in Anadan und eines in Kafr Hamra errichtet. Alle Einrichtungen, also die medizinischen Stationen, die wir eingerichtet haben, während wir vertrieben wurden, basierten auf der Arbeit von freiwilligen ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen. Jede medizinische Einrichtung in jedem freien Gebiet wurde bombardiert. Immer wenn sie Feldkrankenhäuser oder medizinische Stationen bombardierten, sagten sie, wir würden Terroristen und bewaffnete Männer beherbergen. Das stimmt nicht. Diese medizinischen Einrichtungen und Krankenhäuser waren bekannt, auch international.
Medizinische Hilfe wurde im Syrienkrieg von Beginn an ins Visier genommen. 2012 verabschiedete die syrische Regierung ein Gesetz, das medizinische Aktivitäten in von der Opposition kontrollierten Gebieten verbietet. Viele Menschen suchen keine medizinische Hilfe auf, aus Angst, bombardiert, verhaftet oder gefoltert zu werden. Am 15. Februar 2016 bombardierten syrische Streitkräfte und ihre russischen Verbündeten das von Ärzte ohne Grenzen unterstützte Krankenhaus in Marat al-Numan in Idlib. Dr. Mazen al-Saud erlebte die Zerstörung der Stadt Marat al-Numan hautnah. Er musste miterleben, wie KollegInnen und PatientInnen bei gezielten Luftangriffen auf die Klinik von Ärzte ohne Grenzen getötet wurden.
Als ich morgens um 9.15 Uhr ankam, fand ich das Krankenhaus zerstört vor. Der Luftangriff hatte das Fundament der Klinik von Ärzte ohne Grenzen im Süden von Ma'arat al-Numan getroffen. Der Schock, das Krankenhaus in Ruinen zu sehen, verschlug mir die Sprache. Unsere Freundinnen, Patientinnen, das Pflegepersonal und andere, sie alle lagen unter den Trümmern. Einen Moment lang stand ich nur da, dann wollte ich näher ran, um mich um die Verletzten zu kümmern und um die Leute, die dort gerade ankamen. 45 Minuten nach dem ersten Angriff um 9 Uhr wurde das Krankenhaus gegen 9.45 Uhr erneut getroffen, diesmal doppelt.
Vier Raketen treffen das Gebäude bei zwei Angriffen innerhalb weniger Minuten, töten 25 Menschen und verletzen 11. Es war der dritte Angriff auf das Krankenhaus seit Beginn des Krieges. Diese Doppelanschlagstrategie konnte Ärzte ohne Grenzen bereits zuvor bei anderen Luftangriffen auf medizinische Einrichtungen in Syrien beobachten. Die Ziele werden ein zweites Mal angegriffen, wenn die HelferInnen vor Ort sind, um die Opfer des ersten Angriffs zu versorgen.
Wir haben 9 MitarbeiterInnen und PatientInnen sowie Begleitpersonen verloren. Manche Patientinnen und Patienten sind in ihren Betten gestorben. Sie freuten sich über ihre Genesung, mussten dann aber trotzdem in einem Krankenhausbett sterben. Wer in Ma'arat al-Numan medizinische Hilfe sucht, läuft Gefahr, verletzt oder getötet zu werden. Ein einfaches medizinisches Problem kann zum Drama werden. Alle Krankenhäuser wurden bombardiert. Wo auch immer eine Klinik stand, wurde sie bombardiert. Das passierte die ganze Zeit. Jeden Moment konnte es vorbei sein. Gesundheitspersonal, Pflegende, Techniker, Ärztinnen, Verwaltungsangestellte, alle wussten, dass sie Opfer eines Angriffs werden konnten. Am 20. Dezember 2019, vor einem Jahr und 2 Monaten, gab es eine heftige Bombardierung, die offensichtlich die Menschen vertreiben sollte. Diese Bombardierung war wirklich besonders hart. Die ganze Bevölkerung der Stadt floh. Am Freitagmorgen des 20. Dezember war einfach niemand mehr da. Die Stadt ist vollkommen zerstört. Das ist sehr traurig.
Ärzte ohne Grenzen leistet humanitäre Hilfe in den Provinzen Idlib und Aleppo im Nordwesten sowie Raqqa und Hasakeh im Nordosten. Aufgrund der Unsicherheit sowie des schwierigen Zugangs sind die Aktivitäten jedoch begrenzt. In Regionen, zu denen die Teams der Organisation Zugang haben, betreiben oder unterstützen sie Spitäler und Gesundheitszentren und verteilen Hilfsgüter in vertriebenen Lagern. Zu den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen nach wie vor keinen Zugang, auch nach mehrfacher Anfrage und selbst nach Beginn der Covid-19-Pandemie nicht.
Die Interviews mit Mustafa Ajaj und Mazen al-Saud wurden von der Organisation Ärzte ohne Grenzen aufgenommen. Den Link zum Multimedia-Bericht 10 Jahre Syrienkrieg findet man auf der Website von Ärzte ohne Grenzen, msf.org unter dem Stichwort Syrien.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. Dann berichten wir unter anderem über die Ausstellung Queer im Naturhistorischen Museum Bern. Podcasts und Hintergründe zu den gesendeten Beiträgen gibt's jederzeit auf info.rabe.ch. Heute mitgewirkt haben Wilma Rall, Katrin Hiss und Noel Grossenbacher. Am Mikrofon verabschiedet sich der Elias Fischer. Habt einen schönen Tag und bis gleich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.